Das Jahr neigt sich zum Ende, die Tage werden noch kürzer, die Straßen sind hell erleuchtet von bunten Lichtern. Ja, und es wird überall etwas besinnlicher. Und auch bei uns im Podcast wird es etwas besinnlicher. Allerdings gibt es natürlich trotzdem zwischen den Jahren den üblichen Jahresrückblick. Und heute schauen wir auch nochmal ganz kurz auf die aktuellen Entwicklungen an den Märkten. Was ist eigentlich mit den US-Arbeitsmarktdaten passiert? Warum sinkt der Geschäftsklimaindex erneut? Und wie wichtig ist eigentlich das Weihnachtsgeschäft für die Wirtschaft? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 140 unseres Podcasts Mikro trifft Makro. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal im virtuellen Studio zusammensitzen, der liebe Ulrich Kater und ich. Hallo und guten Morgen, Ulrich.
Hallo aus Frankfurt.
Ja, und hallo aus der Wetterau, vom Land sozusagen, denn ich sitze in meinem Heimstudio. Wir haben uns gedacht, wir machen es mal zum Jahresende nochmal ganz modern und machen das Ganze virtuell und schauen mal, ob das auch funktioniert. Und wir sind beide, glaube ich, ein bisschen begeistert, wie gut das funktioniert hat und wie reibungslos das funktioniert hat.
Komm, gib's zu, du bist eingeschneit in der Wetterau wahrscheinlich.
Na, leider nicht.
Hier ist kein Schnee, nichts.
Nee, wir haben auch keinen Schnee. Ich befürchte auch, ich sehe dieses Jahr keinen mehr. Wir haben nur ganz viel Matsch bei unserem tollen Boden, den wir hier haben. Aber
obwohl wir lesen konnten jetzt dieser Tage, dass wenn der Golfstrom wirklich nicht mehr funktioniert, dass es dann Temperaturen von minus 30 Grad gibt, paradoxerweise.
Bei uns hier?
Ja.
Also das brauche ich jetzt auch nicht. Naja, aber wir nähern uns ja so ein bisschen jetzt dem Jahresende, dem Fest, das da bevorsteht. Und da habe ich mich gefragt, Ulrich, man redet ja immer so ein bisschen über die Konsumfreude. Und ich meine, für den Einzelhandel ist es ja auch super wichtig wahrscheinlich, was jetzt bevorsteht. Wie wichtig ist denn dieses ganze Weihnachtsgeschäft eigentlich für den Handel? Ist das tatsächlich das große Event, auf dem alles aufbaut?
Ach, ich habe das Gefühl, dass es natürlich ist es ein großer Umsatzträger, rein zahlenmäßig schon richtig, aber es ist vor allen Dingen auch ein Stimmungsmesser, ein Gradmesser, wie es denn vielleicht auch weitergehen sollte und in dieser trüben Stimmung, in der wir ja gerade in Deutschland sind, wäre es natürlich ein Lichtblitz, wenn das Weihnachtsgeschäft jetzt besonders gut laufen würde. Aber so wie die Meldungen sind, von Adventssonntag Wochenende zu Adventswochenende läuft es eigentlich eher schlechter. Und gut, die Abrechnung wird zum Schluss gemacht, aber wir können, glaube ich, schon davon sprechen, dass es also jetzt keine Offenbarung ist, dass es jetzt losgeht in Deutschland.
Genau, da gibt es ja mittlerweile noch den Black Friday, der wird ja extra nochmal vorgeschaltet, so als Start für das Weihnachtsgeschäft. Der ist ja mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Gibt es da eigentlich dann schon so jetzt um die Zeit so offizielle Daten oder sind das alles nur so Hochrechnungen erstmal, so wie bei so einer Wahl, wo man dann sagt, naja, wahrscheinlich wird es so oder so ausgehen?
Naja, nee, es gibt schon ein bisschen härtere Daten. Also im Gegensatz zum US-Markt haben wir hier auch kein Ausbruch nach oben sozusagen. Also in Deutschland ist eben die Konsumstimmung weiter am Boden. Kein Wunder bei diesen Meldungen aus der Wirtschaft. Wobei wir aber auch nicht sagen können, dass die Deutschen jetzt aus lauter Angst um Wirtschaft und vielleicht sogar Arbeitsplatz jetzt anfangen würden, das ganze Geld auf die Seite zu legen und das sogenannte Angstsparen zu beginnen. Was wir ja messen können, ist die Sparquote. Das heißt also, wie viel in Deutschland vom verfügbaren Einkommen gespart wird. Und da sind wir bei 10,2%, also gut 10%, wieder angekommen deswegen, weil natürlich der ganz große Ausreißer ja 2-3 Jahre hinter uns liegt. Zu Corona-Zeiten waren das 15% Zwangssparen, man konnte kein Geld ausgeben. Und die beiden letzten Jahre sind dadurch gekennzeichnet, dass sich diese Sparquote in Deutschland wieder normalisiert hat, jetzt also wieder gesunken ist von 15% auf gut 10%. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist wirklich der ganz lange Durchschnitt in Deutschland, dass so etwa 10% von den verfügbaren Einkommen gespart wird. Und das ist jetzt auch nicht anders, sodass die Umsätze von den Einzelhändlern eher jetzt nicht so sehr am Verhalten der Leute, sondern eher daran hängen, wie stark denn die Einkommen im ganzen Land steigen können. Denn steigende Einkommen sind dann, wenn die Sparquote gleich bleibt, ja dann eben auch steigende Ausgaben. Und bisher hatten wir ja gute Einkommenssteigerungen, um die Inflation auszugleichen. Aber die Einkommen werden jetzt in den nächsten Jahren ja eben unter dieser schlechten Wirtschaftslage leiden. Und deswegen ist also die Stimmung auch bei den Einzelhändlern natürlich jetzt nicht überschäumend.
Apropos Stimmung, ich habe gelesen, der IFO-Geschäftsklimaindex, der taucht hier ja auch immer mal wieder auf im Podcast. Das ist ja so ein ganz wichtiger Gradmesser darüber, wie die Unternehmen so in die Zukunft schauen. Der war jetzt in der letzten Umfrage mal wieder rückläufig. Eigentlich hatten wir ja so ein bisschen Hoffnung, die war ja eher positive Entwicklung die letzten Male. Jetzt ging es aber doch wieder zurück. Woher kam das denn jetzt auf einmal? Weil eigentlich, ihr habt ja auch gesagt, ihr guckt eigentlich eher positiv in die nächsten Monate in Deutschland, dass es eben zum Beispiel wieder bergauf geht. Aber jetzt kam dann doch ein Rücksetzer anscheinend, in der Stimmung zumindest.
Ja, das ist wirklich eine Riesenenttäuschung gewesen, hat sich aber schon angedeutet für diesen wichtigsten Stimmungsindikator, wo ja viele tausend Unternehmen aus München vom IFO-Institut jeden Monat befragt werden. Davor gibt es sozusagen schon die kleinen Brüder und Schwestern dieses Indikators, beispielsweise aus Mannheim vom Institut, den ZEW-Index oder auch Kapitalmarktumfragen. Und auch die hatten das schon so angedeutet, dass eben mit dem Aufbruch hier eben nichts ist in Deutschland und dass die Stimmung eben weiter auf diesem sehr, sehr geringen Niveau ist. Und du hast es ja gesagt, es sind ja eigentlich die Hoffnungen da, dass im nächsten Jahr wegen der vielen Maßnahmen der Bundesregierung, ja, dass zumindest das Wachstum mal wieder positiv ist und das Bruttoinlandsprodukt steigt. Und dann müsste eigentlich auch die Stimmung ein bisschen besser werden, denn wir haben ja wirklich durchaus substanzielle Wirtschaftsförderungsmaßnahmen aus Berlin gesehen. Das geht vom Investitionsbooster, das heißt dieser Abschreibungsmöglichkeit für Unternehmen, woran sich dann ja auch Steuersenkungen für Unternehmen anschließen sollen über mehrere Jahre, Entlastungen bei den Energiekosten, Stromsteuer, Netzentgelte, diese Gasspeicherumlage, bis hin zu dem sensiblen Thema Bürokratieabbau, Deregulierung. Da ist ja viel in die Wege geleitet worden und vor allen Dingen natürlich auch die Ausgaben, die man dann mit den Sondertöpfen machen will, über Infrastruktur, Rüstung, läuft ja schon. Das sehen wir jetzt schon in den Auftragseingängen, dass die von Großaufträgen im Rüstungssektor nach oben beeinflusst werden. Aber das alles reicht nicht. Und das ist eben ein Kennzeichen oder das zeigt, wie historisch groß die Schwierigkeiten des deutschen Geschäftsmodells und damit eben der deutschen Unternehmen sind. Die Unternehmen sehen, dass ihnen die Exportmärkte wegbrechen, wegen der Zölle weltweit, also insbesondere in Amerika, wegen der chinesischen Konkurrenz. Sie sehen, dass sie eigentlich technologisch aufrüsten müssen, das heißt also die vielen, vielen Entwicklungen in der Digitalisierung mitmachen müssen, um eben am Weltmarkt weiter so gut präsent zu sein, wie sie es ja auch noch sind, aber es geht hier um die Zukunft. Und sie merken, alles geht viel zu langsam voran. Man kommt hier einfach nicht voran. Ob das jetzt wirklich ausschließlich an den Rahmenbedingungen der Deregulierung oder langsamen Genehmigung und dem Arbeitsschutzgesetzen und den Berichtspflichten hier liegt oder ob vielleicht auch so ein gewisses allgemein bräsiges Klima hier im Land da auch eine Ursache spielt, ist natürlich jetzt objektiv nicht zu sagen. Aber aus Unternehmenssicht ist es schon so, dass man sich wünscht, dass die Bundesregierung diese exorbitante Situation, es ist die größte Wachstumskrise, die wir erleben seit dem Zweiten Weltkrieg, dass auf diese exorbitante Situation ein bisschen exorbitanter reagiert wird. Das heißt also tatsächlich auch ein bisschen radikaler an die Modernisierung des Landes gegangen wird. Es gibt ja eine bemerkenswerte Vereinbarung zwischen Bund und Ländern jetzt, die föderale Modernisierungsagenda. Da stehen 200 Maßnahmen drin, die, wenn die umgesetzt würden, tatsächlich das Land voranbringen würden. Insofern, es ist wohl so, dass eine Reihe von Politikern auch in Berlin durchaus diese Dringlichkeit sehen. Die Frage ist eben, ob man durchdringt durch diesen riesigen Watteteppich hier im Land, durch den man ja reingreifen kann und man kriegt nichts zu greifen. Die Ansätze sind weiterhin da, aber es fehlen eben greifbare Ergebnisse. Und daran ist es in diesem Jahr auch geblieben. Und das ist der Grund dafür, dass die Unternehmen sagen, nee, die Schwierigkeiten, die Wellen, die uns hier begraben, die sind so groß, da haben wir noch kein Boot gefunden, was uns darüber wegträgt.
Na, da hoffen wir mal, dass vielleicht dann ja doch noch eine positivere Stimmung entsteht Anfang nächstes Jahr, wenn man sieht, naja, vielleicht tut sich doch jetzt was. Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt oder so, ne? Also von daher muss man halt abwarten, naja, wie es ausgeht.
Es wird sich natürlich, also da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Ein marktwirtschaftliches System passt sich an, wenn sich die Umgebung ändert. Und die Umgebung ändert sich radikal in Deutschland.
Wir sind ja in einer richtigen Transformation aktuell eigentlich, ne?
Ja, also Anpassungen wird es geben. Die Frage ist eben, ob wir am Ende dieser Anpassung mit weniger Marktanteilen in der Welt, mit weniger Bedeutung unserer Industrie und natürlich ganz knallhart mit weniger Einkommen dasitzen. Das ist ja die Aufgabe, dass wir unseren hohen Standard eben halten und auch so weit verbessern, wie es die technologische Entwicklung zulässt und wie es in anderen Ländern auch passiert. Aber wenn wir jetzt nichts tun und es nicht hinkriegen, eben positive Wachstumsimpulse zu setzen, dann schrumpft eben die Industrie in Deutschland. Dann werden die Arbeitsplätze dort eben weniger werden, was nicht in Deutschland nicht unbedingt heißen muss, dass die Leute arbeitslos werden, sondern dann werden sie schon andere Jobs kriegen im Dienstleistungsbereich, aber die haben dann unter Umständen geringere Einkommen. Und die technologische Entwicklung in Deutschland geht eben nicht voran. Dann gibt es eben in anderen Ländern Technologien und Leistungen, die es hier nicht gibt. Vielleicht insbesondere in Asien, in Ländern, wo es gestern noch hieß, das sind Entwicklungsländer, wo man dann merkt, dass in diesen Ländern Standards herrschen, die vielleicht sogar höher sind als hierzulande. Das sind dann einfach die Konsequenzen, die sich einstellen. Und das Problematische daran ist, es dauert Jahre, bis man sowas dann merkt. Das ist der Unterschied zwischen einer Wirtschaftskrise und einer Wachstumskrise. Eine Wirtschaftskrise spüren die Menschen sofort. Der Arbeitsplatz geht flöten oder die Preise steigen ganz schnell. Und dann sieht man eben, ist anscheinend wirklich Sand im Getriebe, das funktioniert ja alles nicht mehr. Oder die Banken eben in der Gefahr sind, ihren Betrieb einzustellen. Das ist ganz akut. Der Vorteil ist, man sieht das, was getan werden muss und ist auch bereit, da mitzumachen, wenn irgendwelche Änderungen in Gesetzen oder in Abläufen eben notwendig sind. Bei einer Wachstumskrise, ja, da ist ja eigentlich alles so wie im letzten Jahr.
Nur ganz bisschen läuft weniger,
läuft ja so vor sich hin, alles nicht so toll, Stimmung ist schlecht, aber eigentlich geht's mir ganz gut. Und das merkt man dann erst nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren, dass eigentlich überhaupt nichts gut ist und dass man anfängt, sich zu streiten, weil das Geld nicht ausreicht, und zwar überall, wo man hinguckt. Und insbesondere ist es ja der Sozialbereich, der dann nicht mehr zu finanzieren ist. Und dann geht das große Gezanke los, Gezetere los. Und ich glaube, zurzeit sind wir eher auf diesem Weg. Und das ist das Problematische bei einer Wachstumskrise. Man sieht nicht ein, dass man irgendwas tun soll.
Das erinnert mich so ein bisschen, um deinen Golfstrom von Anfang nochmal aufzugreifen, an die Klimaveränderungen, die wir sehen. Da ist es ja auch so, das kommt so schleichend daher, dass man erstmal von einem Jahr auf das andere eigentlich nicht so viel merkt. Dann auf einmal denkt man, na, schneit halt ein bisschen weniger. Und so setzt sich das eben sukzessive fort. Das sind halt auch so ganz kleine Schritte, die man eigentlich gar nicht merkt. Und deswegen ist vielleicht auch bei vielen die Bereitschaft gar nicht so da, vieles am Leben zu verändern oder das einzusehen. Und so ein bisschen erinnert mich das daran, dass wir das da ähnlich sehen dann eigentlich. Ne? Also man
weiß nicht, warum soll man sich engagieren, warum soll man vielleicht auch mal zurückstecken bei dem einen oder anderen, warum soll man flexibel zeigen, sich vielleicht eine Stunde mehr arbeiten oder einen Arbeitstag mehr einlegen. Warum soll man das tun? Ist ja nicht so schlimm, die Analogie zum Klima ist richtig. Gibt vielleicht einen Unterschied, beim Klima sagen uns die Forscher ja, dass das dann nicht mehr wieder reversibel ist. Bei der Wirtschaft kann man immer sagen, so jetzt reicht's, jetzt machen wir ganz dicke Reformen. Da gab es auch schon in der Vergangenheit Länder, die das wirklich auch sehr gut umgesetzt haben und danach ging es dann wirklich wieder besser.
In den USA gab es auch noch mal ein bisschen einen Rücksetzer und zwar beim Thema Arbeitsmarkt. Das ist ja sowas, wo man gerade in den USA immer sehr genau drauf guckt, aufgrund der ja vielleicht etwas schärferen Personalpolitik, die da immer gefahren wird, hat man da immer sehr schnelle Daten. Da gab es jetzt echt auch noch mal ein paar negative Überraschungen, was den Arbeitsmarktbericht angeht. Was war da los, Ulrich?
Nein, so negativ war es nicht. Darauf, wo du anspielst, das ist die Arbeitslosenquote, die gestiegen ist. Das geht ja alles im Zehntelbereich. Wir sind jetzt bei 4,6%. Ja, zum Vergleich, wir sind hier in Deutschland bei 6%. Das sind also alles noch keine Kategorien, wo man irgendwas sagen würde. Der Arbeitsmarkt in den USA, wie in vielen Volkswirtschaften, gilt als wichtiger Gradmesser dafür, wie es der Wirtschaft geht. Also wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann leitet man sofort daraus ab, dass die Wirtschaft in eine schlechtere Position fällt, vielleicht sogar je nach Anstiegswinkel der Arbeitslosigkeit sogar in die Rezession geht. Und deswegen ist dieser Arbeitsmarkt in allen Ländern sehr, sehr wichtig, allein zur Diagnose, wie geht es der Wirtschaft. Aber der Arbeitsmarkt ist nicht nur von konjunkturellen, das heißt also so Schwankungen in der Aktivität der ganzen Wirtschaft beeinflusst, sondern auch von strukturellen Themen. Und wir haben in Amerika gerade einen großen Strukturwandel am Arbeitsmarkt, nämlich wir haben keine Einwanderung mehr. Das ist ja das Ergebnis von Donald Trump. Und das bedeutet, dass jetzt eben nicht mehr jeden Monat 200.000 neue Jobs geschaffen werden. Das war nämlich in den Zeiten vor Donald Trump so. Und daran hatte die Einwanderung in den USA einen großen Anteil, weil die Menschen, die auch illegal im Land leben, arbeiten müssen und arbeiten tun, selbst wenn es illegale Beschäftigungsverhältnisse sind, bei der Art, wie die Amerikaner den Arbeitsmarkt messen, sind auch diese Beschäftigungsverhältnisse dann in den Zahlen drin. Und dann kann man unschwer ableiten, dass eben diese hohen Zahlen zustande gekommen sind in den letzten Jahren und dass sie jetzt nicht mehr da sind. Jetzt haben wir so neue Jobs im Bereich von 40.000, 50.000. Und das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass deswegen die Wirtschaft in die Rezession fällt. Man muss jetzt, und das sind die Analysten jetzt dabei, man muss das neu einwerten, wie die Zahlen vom Arbeitsmarkt, die monatlichen Berichte, wie die zu interpretieren sind. Und da ist man gerade bei und sagt jetzt, also die geringeren Anzahl von Jobs, das ist jetzt nicht schlimm für die Wirtschaft, das ist nicht keine Rezession, sondern das liegt an veränderten Einwanderungsgesetzen. Und ja, auch das Thema Veränderung der Arbeitslosenquote waren Spezialeffekte. Das heißt also, es hat sich eigentlich nichts geändert. Die US-Wirtschaft ist stark unterwegs. Das Bild bleibt weiterhin der Fall. Aber man guckt eben sehr, sehr aufmerksam darauf und dreht die Zahl fünfmal um und sieht sich die Kategorien alle an, was passiert wo, weil man eben sehr wachsam ist, ob die US-Wirtschaft eben ihre ja überraschende Stärke eben weiter fortsetzt.
Ja, apropos Stärke, gegen Jahresende erwartet man ja auch immer so eine Jahresendrallye. Haben wir denn eine gesehen jetzt? Irgendwie so richtig nicht, ne? Die Märkte sind eher so im Krebsgang unterwegs, so seitwärts, würde ich sagen, läuft man daher. So richtig passiert ist nicht viel. Aufgrund auch dieser, vielleicht dieser Stimmungslage jetzt, oder?
Ja, also das ist erstmal festzustellen. Wir haben keine Jahresendrallye, sind noch ein paar Handelstage übrig. Aber wir haben auch keinen Jahresendeinbruch, muss man ja auch sagen, auf der anderen Seite.
Ist auch gut, ja.
Immerhin. Und damit setzt sich zumindest in Europa, also hier, wenn wir den DAX mal anschauen, das fort, was wir im Grunde genommen ja schon seit April, Mai haben. Ja, wir hatten den Einbruch wegen der Trump-Zollorgie und dann die schnelle Erholung und seitdem ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Wir haben eine Seitwärtsbewegung mit ein bisschen rauf und runter, aber das ist anscheinend die Bewertung, die die Anleger den deutschen DAX-Unternehmen zurzeit zubilligen. Da haben wir auch einige Unternehmen, die durchaus von diesen neuen Technologiemöglichkeiten und auch Bewertungen profitieren. Wir haben ja auch einige gute Technologieunternehmen im DAX und deren Geschäftsmodelle laufen eben auch gut, auch mit, wie die US-amerikanischen Technologieunternehmen. Die Deutschen sind jetzt nicht so hoch bewertet wie die amerikanischen Technologieunternehmen, aber ziehen schon auch den DAX, das ist auch ganz klar. Sind also in einer Position, wo man jetzt sagen würde, das ist angemessen. Mehr ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig, aber es ist eben auch keine Überbewertung. Das ist so die Einstellung übers Jahr gewesen. Und dann wollte man natürlich abwarten, ob die Weltwirtschaft das wirklich verkraftet, was Trump da angerichtet hat. Und sie hat es verkraftet. Und insofern musste der Markt seine Einschätzungen dessen, was da auf der Welt passiert, nicht korrigieren. In den USA ist es ein bisschen anders. Da haben die Tech-Werte jetzt eigentlich bis in November rein ja nochmal sehr gut performt. Und jetzt zum Jahresende schwächeln sie. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass die Marktteilnehmer jetzt anfangen zu differenzieren, auch im Technologiebereich. Da sind einige Unternehmen, die sehr stark nach oben geschossen sind, Oracle beispielsweise, wo man jetzt sieht, oh nee, das funktioniert doch nicht. Und die verbrennen ja schon Geld, die haben ja gar nicht so hohen Cashflow, machen einfach Investitionen, die viel zu hoch sind. Und deswegen gab es da schon deutlich scharfe Korrekturen. Und auch bei den anderen Plattformunternehmen sieht man, die schlagen so unterschiedliche Wege ein in ihren KI-Strategien. Man sieht auch, dass diese Unternehmen ein bisschen wegkommen von der rein virtuellen Strategie. Das heißt, bisher waren das ja Unternehmen, die mit mehr oder weniger mit Programmzeilen, mit Coding Software erstellt haben. Wenig Aufwand, wenig Kapital, wenig Investitionen und irre Einnahmen. Das ist ja auch der Grund, warum eben diese Plattformunternehmen eben so bewertet sind, wie sie sind, zumal sie keine Konkurrenz haben. Das kommt ja auch noch dazu. Also das ist ja wirklich Lizenz zum Gelddrucken. Und jetzt stellt man fest, naja, jetzt fangen die an, eben Datencenter zu bauen. Das heißt also, sich auch in diesen physischen Infrastrukturen zu engagieren. Und damit werden sie dann so ein bisschen mehr real. Das heißt also, gleichen sich so ein bisschen mehr auch den Unternehmen an, die in der realen Welt Dinge bewegen, die man anfassen kann. Und das ist auch ein neuer Einfluss. Da sagt man also, da ist ja jetzt diese Bewertung der Gelddruckmaschine da nicht mehr ganz so angemessen. Ja, das müssen wir alles einbeziehen. Und daran merkt man, es ist alles ein gutes Zeichen, daran merkt man, dass der Markt eben nicht ganz blind, euphorisch und dumpf jedes Jahr 20% Kurssteigerungen auf diese Geschäftsmodelle drauf gibt, sondern eben durchaus schaut, wie sind die Unterschiede, wie sind die Gewinnerwartungen, die sind nämlich auch runtergekommen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass eben der Markt hier ein bisschen Rationalität erkennen lässt. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt hier keine weiteren euphorischen Kurssteigerungen sehen. Aber ich würde sagen, das ist nur gut. Das Aktienjahr 25 war ein sehr gutes Jahr. Ich denke, wenn wir eine Kopie bekommen von 25, vielleicht nicht mit ganz so starken Steigerungen, aber mit ähnlichen Themen, ja, Risiken rechts und links, aber in Wirtschaft, die ganz gut läuft, dann ist das meiner Ansicht nach eine realistische Erwartung, wobei man nicht verschweigen darf, dass natürlich die Liste von Risiken für wirtschaftliche Entwicklungen in Amerika, in Europa durchaus länger wird. Aber auch das ist nichts Ungewöhnliches. Wir sind jetzt im dritten, bald im vierten Jahr eines Aufschwungs weltweit, der nach der Corona-Katastrophe begonnen hat. Und es ist immer so, je länger ein Aufschwung läuft, desto mehr häufen sich natürlich auch Verspannungen und Überhitzungen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Man muss halt da eben ein Auge drauf haben, wo sind vielleicht die größten Gefahren. Aber es ist alles noch nicht im roten Bereich. Der Aufschwung ist auf der anderen Seite auch noch nicht so alt, dass man sagen muss, jetzt ist hier bald natürlicherweise Feierabend. Sondern 26 hat wirklich gute Chancen, nochmal eine gute Performance abzuliefern.
Das stimmt mich ja positiv, dass wir auch 26 viel zu tun haben werden, denn da werden wir einfach weitermachen und das Ganze weiter beobachten, nicht wahr? In dem Sinne würde ich sagen, wir zwei machen für heute mal Schluss in diesem Jahr. Zwischen den Jahren kommt nochmal unser großer Jahresabschlussbericht sozusagen. Zusammen mit Jörg Beusen aus der DK Investment schauen wir da nochmal detaillierter auf jeden einzelnen Markt und auf die Anlageklassen. Jörg berichtet sicherlich auch nochmal ein bisschen über die Entwicklung im Bereich KI und Technologie, was du jetzt eben auch schon angeschnitten hast, weil das ist tatsächlich ja auch so ein Thema. Das war ja der Treiber der Märkte in 2025 auch wieder. Und da kann man sich natürlich fragen, kann das denn überhaupt so weitergehen? Und diese Frage, die beantworten wir dann zwischen den Jahren, wenn wir so ein bisschen auf das Jahr zurückschauen und auch nach 26 nochmal ein bisschen detaillierter vorausschauen. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die uns durch dieses Podcast-Jahr begleitet haben, durch dieses sehr spannende Podcast-Jahr, muss man sagen. Im April, wie gesagt, dieser wahnsinnige Marktabschwung, den wir da gesehen haben, der war wirklich nicht ohne und der hätte auch noch viel, viel mehr schief gehen können. Da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen Glück gehabt, dass das nicht passiert ist. Von daher, die Auswirkungen sind, glaube ich, immer noch stark genug gewesen, aber am Ende des Tages ist es doch ganz gut ausgegangen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen mit dir, Ulrich. Auch an dich vielen Dank für deine Einschätzungen, die du hier immer lieferst. Und ich möchte mich auch nochmal explizit bei allen bedanken, die uns zum fünfjährigen Jubiläum so viele Nachrichten und E-Mails geschrieben haben, uns geschrieben haben, wo sie uns hören, wann sie uns hören, seit wann sie uns schon hören. Und das hat mir nochmal gezeigt, wir haben wirklich sehr viele treue Hörerinnen und Hörer, die uns schon fast seit der ersten Stunde begleiten und uns anscheinend am liebsten beim Putzen zuhören. Also so würde ich es mal zusammenfassen. An der Stelle nochmal vielen Dank. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine ganz profane E-Mail an podcast@deka.de und die kommt garantiert an und die wird auch garantiert gelesen und in der Regel auch verstanden von mir. Ansonsten muss ich es dem Ulrich weiterleiten. Der hat dann die Fachkenntnis über die anderen Themen, die ich dann nicht verstehe vielleicht und die wir dann hier im Podcast besprechen können. Also schreiben Sie uns gerne an podcast@deka.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen ein paar schöne, freie Tage hoffentlich. Haben ja nicht immer alle frei, so wie wir den Luxus haben, jetzt in den nächsten Wochen so viel Freizeit zu haben. Denn es gibt ja auch viele Berufe, die durcharbeiten. Ich denke da nur an die vielen Pflegekräfte in den Altenheimen, Krankenhäusern und auch an Polizei, Feuerwehr etc., die Notdienste, die es gibt für Zahnärzte etc. Da gibt es viele Menschen, die trotzdem zwischen den Jahren auch arbeiten müssen. Also all denen viel Kraft und allen anderen, die frei haben, eine gute Erholung, eine gute Zeit. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.